Der Welthungerindex wird jährlich von der Welthungerhilfe mit herausgegeben und im Oktober 2018 wurde der letzte Bericht über die Ernährungslage in 119 Ländern veröffentlicht. Und der Index zeigt, in den letzten Jahren wurde viel erreicht. Seit 2000 hungern 28% weniger. Die Kindersterblichkeit hat sich im gleichen Zeitraum halbiert. Frau Klaus, Sie sind die Referentin für Ernährungspolitik und Landwirtschaft bei der Welthungerhilfe. Sind die aktuellen Zahlen aus dem Welthungerindex denn ein Grund zur Freude?
Also ein Grund zur Freude sollte man das auf jeden Fall nicht bezeichnen. Der aktuelle Welthungerindex zeigt sozusagen Licht- und Schattenseiten der Hungersituation. Auf der einen Seite, wenn man sich die Situation global anschaut, dann lässt sich schon sagen, dass in den letzten 20 Jahren, genauer seit 2000, der Durchschnittswert des Welthungerindex um 28% zurückgegangen ist. Das bedeutet natürlich eine Verbesserung und auch eine konkrete Verbesserung für das Leben von tausenden Menschen. Auf der anderen Seite zeigt unsere Ausgabe auch, dass es nach wie vor viele Regionen gibt. Insbesondere zu nennen sind an der Stelle Südasien und Subsahara-Afrika, wo die Hungerwerte nach wie vor ernst, sehr ernst oder teilweise gravierend sind.
Neuerdings steigen die Zahlen der Hungernden ja weltweit wieder an. Die höchsten Hungerwerte gibt es dabei weiterhin in Afrika, südlich der Sahara. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Sie haben es schon eben richtig gesagt, die neuen Zahlen der FAO zeigen, dass es aktuell wieder so viele unterernährte Menschen gibt wie zuletzt 2010. Das heißt, in der Hinsicht gibt es sozusagen leider eine Negativentwicklung. Wenn wir uns anschauen, welche Länder zum Beispiel in Afrika südlich der Sahara betroffen sind, dann sind das häufig die Länder, wo Kriege herrschen, wo interne Konflikte das Leben der Menschen schwer machen und zum Teil auch Vertreibung als Konsequenz haben. Und das ist natürlich eine gefährliche Mischung, sage ich mal, die dazu führt, dass in diesen Regionen eben sehr viele Menschen unsichere Ernährungslage haben.
2017 waren ja so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Wie hängen Flucht und Hunger Ihrer Meinung nach zusammen?
Dieses Zusammenspiel zwischen Flucht und Hunger ist ein ganz wichtiger Komplex in meinen Augen, also den es sich lohnt, irgendwie sich genauer anzuschauen. Deshalb beinhaltet die diesjährige Ausgabe des Welthungerindex einen Bericht von einer Dozentin der SOAS University in London. Das ist Laura Hammond, die ganz klar und auch mit einfachen Worten gut erklärt, wie das zusammenhängt. Und eine wichtige Aussage von ihr in diesem Kontext ist eben, dass Hunger sowohl eine Ursache von Vertreibung sein kann, als auch eine Konsequenz. Und das muss man sich natürlich immer regionenspezifisch und länderspezifisch anschauen. Aber was sie auch in ihrem Essay betont, ist, dass Vertreibung oft ein langanhaltender Zustand ist. Und 80% aller Flüchtlinge aktuell schon seit 10 Jahren vertrieben sind. Und das heißt natürlich, dass diese Menschen einer prekären Lage ausgesetzt sind und häufig eben nach wie vor in Lagern wohnen, die eigentlich für akute humanitäre Hilfe bestimmt sind und nicht für ein langes Verweilen. Und genau, die Situation dieser Menschen ist natürlich insofern auch was Hunger, die Gefahr angeht, von Hunger betroffen zu sein, auf jeden Fall, ja, gefährlich.
Und welche Rolle spielen dabei neokoloniale Strukturen?
Kolonialismus ist natürlich ein komplexes Thema und es ist schwierig, sag ich mal, jetzt kurz mal zusammenzufassen, inwieweit das heute noch deutlich wird. Allerdings sehen wir ja, wenn wir uns globale Handelsstrukturen angucken, dass natürlich in vielen Ländern aufgrund von durch Subventionen die Wirtschaft gefördert wird. In anderen Ländern ist das nicht so. Und das sind natürlich Faktoren, die dazu beitragen, warum manche Länder auf dem Weltmarkt gut dastehen und andere Länder, beispielsweise in Afrika, südlich der Sahara, eben gar keinen richtigen Zugang zum Markt bekommen. Denen werden Handelshemmnisse auferlegt, die das sozusagen verhindern, oder diese klassische Problematik, dass günstige, in Europa produzierte Produkte, weiterverarbeitete Produkte aus afrikanischen Rohstoffen hergestellt, da auf dem Markt erschwinglicher sind als die dort gefertigten Produkte. Das sind natürlich Problematiken, die ihren Beginn in der Kolonialzeit haben, jetzt nicht irgendwie direkt sozusagen direkt damit zusammenhängen, aber auf jeden Fall ist die Problematik keine neue und es bedarf eben nach wie vor Maßnahmen, um das eben davon loszukoppeln. Und das ist unter anderem auch ein Arbeitsfeld der Welthungerhilfe oder ein Bereich, sich für gerechte Handelsbeziehungen einzusetzen.
Nun sind ja vor allem Frauen und Kinder von Hunger betroffen. Was denken Sie, woran liegt das?
Frauen und Kinder sind natürlich eine besonders vulnerable Gruppe, wenn man sich die Ernährungssituation anguckt. Das hat viel mit Machtgefälle zu tun. Das heißt, selbst wenn die Ernährungssituation in einem Haushalt ganz in Ordnung erscheint, ist es wichtig, sich das eine Ebene tiefer anzuschauen und zu gucken, wer gehört denn zu diesem Haushalt dazu? Und ich meine, das ist kein Geheimnis, dass Frauen in sehr vielen Gesellschaften einen anderen Status haben und somit auch zum Teil mitunter ausgeschlossen werden oder einen schlechteren Zugang haben zu zum Beispiel Lebensmitteln.
Bis 2030 wollen alle UN-Mitgliedstaaten laut den Sustainable Development Goals Hunger und alle Formen von Unterernährung auf der Welt beenden. Was denken Sie, wie realistisch ist zum einen dieses Ziel und welche Maßnahmen müssen dann ergriffen werden, um dieses Ziel auch zu erreichen?
Das wird in unserem Bericht auch ganz deutlich, dass aktuell sieht es nicht so rosig aus für die Erreichung der Sustainable Development Goals, insbesondere für Ziel 2, nämlich Zero Hunger bis 2030. Wenn die Entwicklung so weitergeht wie jetzt gerade, wenn man das sozusagen linear fortführen würde, dann gäbe es im Jahr 2030 immer noch 50 Länder, die dieses Ziel nicht erreichen würden. Sprich, in denen nach wie vor Hunger herrschen würde. Und das zeigt eben ganz deutlich, dass mehr Anstrengungen notwendig sind, um das zu erreichen. Dafür braucht es aber den politischen Willen, auch das zu tun. Und es ist wichtig, sich genau die Regionen und die Länder anzugucken und die Gruppen anzugucken, die eben besondere Unterstützung brauchen. Und da ist es auch notwendig, dass Akteure der Entwicklungszusammenarbeit, wie zum Beispiel das BMZ, sich darauf tatsächlich fokussieren und diese Länder und diese Regionen angehen, die es, sag ich mal, am nötigsten haben.
Vielleicht lässt sich bei der Frage nach Lösungsansätzen ja auch von Best-Practice-Beispielen lernen. Also beispielsweise Angola, Ruanda, Äthiopien und Myanmar haben ihren Welthungerindex um mehr als 45% reduzieren können. Was machen diese Staaten denn beim Kampf gegen Hunger richtig?
Wenn man sich die Länder anguckt, die sich in den letzten 20 Jahren knapp am meisten verbessert haben, wie du eben schon gesagt hast, zum Beispiel Äthiopien, Ruanda und Angola, da muss man differenzieren zwischen den Zielen, die in der Hungerbekämpfung oder den Erfolgen, die in der Hungerbekämpfung vonstatten gegangen sind, und den politischen Systemen. Das heißt nicht, dass diese Länder Demokratien sind und in der Konsequenz, dass den Menschen da irgendwie zwangsläufig gut geht. Aber tatsächlich zeigen sozusagen die Zahlen, dass da im Bereich Hunger und Ernährung sehr viel passiert ist. Was die Länder gemeinsam haben, ist, dass sie alle in den letzten Jahrzehnten von Bürgerkriegen betroffen waren und dass sozusagen automatisch durch Beendigung dieser Konflikte natürlich auch die Hunger- und Ernährungssituation sich verbessert hat. Gleichzeitig ist so ein wichtiger Erfolgsfaktor in dem Bereich Hungerbekämpfung das Fokussieren auf dieses Thema durch mehrere Ressorts, also ressortübergreifend sich diesem Thema anzunehmen. Das reicht nicht aus, da ein Programm zu machen, sondern es muss in wichtigen Bereichen, die damit zu tun haben, wie Bildung, Gesundheitsversorgung, Sanitärversorgung, wenn sozusagen der politische Wille da ist, in all diesen Bereichen was zu machen, dann lässt sich da auf jeden Fall, lassen sich da Erfolge verzeichnen.
Was kann von Deutschland aus nun getan werden, damit das Ziel erfüllt wird, dass 2030 niemand mehr hungert? Was kann ich persönlich beispielsweise tun?
Bei der Frage muss man natürlich unterscheiden zwischen der persönlichen Ebene und der den Erwartungen, die wir als Wählerinnen und Wähler an die Politik haben. Da ist zum einen natürlich die Arbeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wichtig, denen wir sozusagen kommunizieren können, was wir von ihnen, von ihrer Arbeit erwarten. Da spielen Sachen rein, wie zum Beispiel die ODA-Quote. Das ist die Quote von offiziellen Entwicklungsgeldern. Und da hat sich die Bundesregierung verpflichtet, dass diese Quote 0,7% des Bruttoinlandsproduktes beträgt. Da kann Druck aufgebaut werden, dass das dem Folge zu leisten ist sozusagen. Und gleichzeitig auch bei der Ausgestaltung der Programme sichergestellt wird, dass tatsächlich die Regionen adressiert werden, in denen Hunger und Armut am meisten irgendwie noch verherrschen und eben nicht solche Länder, ich sag mal zum Beispiel, das ist beim Thema Fluchtursachen spielt das eine wichtige Rolle, Fluchtursachenbekämpfung, dass das sozusagen nicht alibimäßig Gelder ausgegeben werden, die aber im Endeffekt allein dem Ziel dienen, Geflüchtete davon abzuhalten, nach Europa zu kommen und nicht vor Ort die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Ganz kurz zu dem zweiten Teil deiner Frage, was kann ich persönlich machen? Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Aber da wir in einer globalisierten Welt leben und alle Produkte, die wir konsumieren, die wir tragen, mit denen wir spielen, wie auch immer, haben natürlich einen langen Weg hinter sich. Und in diesem Bereich Wertschöpfungsketten kann ich natürlich zum Beispiel, indem ich darauf achte, zertifizierte Produkte zu kaufen, kann ich einen Beitrag dazu leisten, sicherzugehen, dass vor Ort, wo diese Waren produziert werden, die Menschen in einer würdigen Umgebung leben und arbeiten.
Also und zuletzt stellt sich die Frage, ob das Bewusstsein der europäischen Bevölkerung für den Welthunger eigentlich geringer geworden ist. Da kann man beispielsweise an das Live Aid-Konzert von 1985 denken, bei dem ja etwa 1,5 Milliarden Menschen Konzerte von Superstars sahen und das alles unter der Grundmotivation, eben Geld für den Hunger in Äthiopien zu sammeln. So etwas ist heute allerdings nicht in Sicht. Ja, wie denkst du, hat sich das Bewusstsein da heutzutage verändert?
Generell würde ich nicht sagen, dass das eine Negativentwicklung bei der Bewusstwerdung oder beim Bewusstsein für problematische Situationen wie Hunger und Armut gibt, sondern eher eine Verschiebung, wie das kanalisiert wird oder wie das irgendwie aufgearbeitet wird. Ich finde, kann diesen Aktionen wie zum Beispiel Live Aid Konzerten auch nicht nur Positives abgewinnen, weil damit einhergehend eine ganz besondere Darstellung von Hunger und Armut passiert oder vorgenommen wird und die oft leider zum Beispiel die Menschen in einzig und allein in bemitleidenswerten Situationen zeigt. Und ich glaube, heutzutage gibt es auf jeden Fall in Deutschland eine lebendige Zivilgesellschaft und in ganz Europa, die sich diesen Themen annimmt. Und da gab es auch so eine Korrektur oder eine Weiterentwicklung von dem Narrativ, wie über Hunger und Armut gesprochen wird. Und das finde ich erstmal positiv, was sich da geändert hat, dass nicht mehr die hungernden Kinder irgendwie mit einem Aasgeier daneben gezeigt werden. Sowas gibt's natürlich auch so, aber das war, sag ich mal, so in den 2000ern oder 90ern so das vorherrschende Bild, wie das in den Medien kommuniziert wurde. Und dass wir davon abgerückt sind, finde ich in erster Linie gut. Mhm. Es kann sein, dass viele Menschen trotzdem die Problematik nicht auf dem Schirm haben, weil es einfach super leicht ist, sich davon abzulenken oder das irgendwie einfach sich nicht damit zu beschäftigen. Aber zum Beispiel diesen Bericht, den wir rausgeben, der Welthungerindex, ist eben auch ein Versuch, das wieder zur Sprache zu bringen und zu betonen, wie viel es da noch zu machen gibt.